Für mich war es stets wichtig, im Grundsätzlichen klar zu sein. Das sagt der verstorbene ehemalige Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meissner in seiner jetzt posthum erschienenen Autobiografie mit dem Titel »Wer sich anpasst, kann gleich einpacken«. Den stellvertretenden Kölner Generalvikar Domkapitular Monsignore Markus Bosbach hat Kardinal Meissner, als er noch lebte, zu seinem Testamentsvollstrecker ernannt. Monsignore Bosbach ist nun Herausgeber der Autobiografie und hat auch das Vorwort zum Buch geschrieben. Er ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Am 5. Juli ist nun der Tod von Kardinal Meissner 3 Jahre her. Warum erscheint jetzt 3 Jahre später seine Autobiografie?
Einen klaren Zeitpunkt für die Veröffentlichung solcher Lebenserinnerungen zu finden, war für mich gar nicht so einfach. Ich bin irgendwann einige Wochen nach dem Tod von Kardinal Meissner zum ersten Mal mit der Tatsache konfrontiert worden, dass es diese Lebenserinnerungen gibt. Davon wusste ich vorher nichts. Die Autorin, die das aufgeschrieben hat, Gudrun Schmidt, die ist auf mich zugekommen. Ich wusste von engen Weggefährten, dass er wollte, dass die veröffentlicht werden, und mir fiel dann die Aufgabe zu, natürlich mich zu beraten, wann ist denn der richtige Zeitpunkt dafür. Ich habe Fachleute gefragt, die da besser sich auskennen als ich selbst, und habe da gar keine eindeutige Antwort bekommen. Macht man das schnell, wartet man ein paar Jahre, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt nach 3 Jahren ist es reif. Mit dem Herder Verlag hat sich auch ein Verlag gefunden, der das übernommen hat, auch die notwendigen Sponsoren für so eine Veröffentlichung konnten wir finden. Und da war es jetzt dran. Und ich hoffe, dass der Zeitpunkt sich dann auch als gut gewählt herausstellen wird.
Die Erinnerungen, die sind kurz vor seinem Tod entstanden. Wie kann man sich das vorstellen? Hat der Kardinal da selbst zur Feder gegriffen oder wie ist diese Autobiografie entstanden?
Er hat eine Nachbarin seines Ruhestandswohnsitzes gefragt, mit der er schon mal früher ein Buchprojekt 7 Tage mit dem Kardinal gemacht hatte, die Gudrun Schmidt, eine Journalistin und jetzt im Ruhestand lebend. Und die hat sich oft mit ihm dann getroffen und er hat erzählt, sie hat zugehört und hat das dann aufs Papier gebracht. Er hat dann immer noch mal drüber geguckt, korrigiert und freigegeben, und so war eigentlich dieses Buch entstanden.
Es ist ja sehr beeindruckend, wie authentisch diese Autobiografie den Tonfall des verstorbenen Kardinals trifft. Beim Lesen, so ist es mir ergangen, hört man ihn fast sprechen. Ist es Ihnen auch so ergangen?
Das ging mir in der Tat auch so. Man denkt bei manchen Formulierungen, ja, das ist er. Und das ist eigentlich die tolle Leistung von der Frau Schmidt, dass sie diesen Tonfall auch dann gut in der schriftlichen Form wiedergegeben hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Die Autobiografie erhebt jetzt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Sie ist ein sehr subjektives Glaubenszeugnis einer bedeutenden katholischen Persönlichkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des beginnenden 21. Jahrhunderts. Der Kardinal würdigt hier auch die vielen Menschen, die ihm geholfen und geprägt haben. Welche sind das denn besonders?
Das hat ihn ja immer ausgezeichnet, dass er einen Blick hatte auch für die kleinen, unscheinbaren Menschen. Wenn er in eine Pfarrei kam, ihn interessierten nicht die Landräte, die Oberbürgermeister und die Hüterin, wie man so sagt, sondern er ist gegangen zu den Tischen, zu den Leuten, die am Rand saßen, hat sich dort dazu gesetzt, hat denen die Hand geschüttelt, hat mit denen gesprochen. Und das spiegelt sich auch im Buch wieder. Also von der Tante Anna im Haushalt bis zu dem Ernstl, dem schreckliches Wort Faktotum, dann in Berlin, einer, der so für alles da war, den er aber sehr gemocht hat und um den er sich auch von Köln aus dann noch immer sehr gekümmert hat.
Insofern ist dieses Buch auch eine Würdigung dieser Leute, die ihn auch geprägt haben dann auf seinem Lebensweg. Kardinal Meissner ist in Schlesien aufgewachsen, in einem sehr katholischen Umfeld. Mit dem Kriegsende ist die Familie dann nach Thüringen geflohen und da taucht auch schon zum ersten Mal der Kölner Dom erstaunlicherweise auf. Am Dreikönigstag verfolgt er als Schulkind eine Messe aus dem Kölner Dom und er denkt voller Sehnsucht, wie gern würde ich Köln einmal sehen. Ja, das wirkt ja, wenn man es jetzt liest, fast prophetisch, diese Sehnsucht. Wie haben Sie das gelesen?
Ja, die Anekdote kannte ich natürlich schon, die hat er öfters mal erzählt. Und eigentlich ehrt ihn, dass er dann auch später ja berichtet, naja, die Messe, die er da im Rundfunk gehört hatte, die kam ja gar nicht aus dem Kölner Dom, sondern Kriegsschäden bedingt aus St. Heribert in Deutz, wo Kardinal Frings da den Gottesdienst über die Rundfunkübertragung dann gefeiert hatte. Er schreibt das ja dann auch und gibt zu, dass er sich da wohl vertan hatte mit dem Dom. Aber für uns war es ja in Köln schön und gut, dass sich diese Prophezeiung dann auch später, 1989, bewahrheitet hat.
Obwohl er trotz dieser Sehnsucht nie darauf gedrängt hat. Also er hat nicht schon dagestanden und gesagt, ja, wenn ich einmal in der katholischen Kirche Karriere mache, will ich unbedingt Kardinal Erzbischof von Köln werden. Das war weiß Gott nicht so.
Er war auf keinen Fall ein Karrierist und ich glaube, das merkt man auch im Buch an jeder Stelle. Und wer ihn gekannt hat, der weiß auch, dass das so war. Also keiner, der irgendeinen dieser Stufen, dieser Karriereschritte irgendwie angestrebt hätte. Im Gegenteil.
Für mich war und ist es stets wichtig, im Grundsätzlichen klar zu sein. Diesen Satz habe ich bereits zitiert. Das ist nun ein Bekenntnis, dem Joachim Meissner stets gefolgt ist. Als er im Osten Subregens im Priesterseminar werden soll, da sagt er dann zum Bischof, auch das steht in dem Buch, ja, er sei nicht der geeignete Kandidat, denn er könne bei Berufungsschwierigkeiten und Glaubenszweifeln nicht kompetent raten, weil er sowas gar nicht kenne. Hat Sie das auch beeindruckt, wie fest Joachim Meissner im Glauben stand?
Das hat mich immer beeindruckt, nicht nur in der Lektüre des Buches, sondern auch bei vielen Begegnungen, wie sehr er alles, was passiert, alles, was tagtäglich geschieht, nicht nur in seinem Leben, sondern auch sonst in der Welt, eben mit den Augen des Glaubens gesehen und gedeutet hat. Weil er selber sehr fest im Glauben stand, hatte er vielleicht dann sozusagen, das wäre dann die Schattenseite dieser starken Haltung, vielleicht manchmal wenig Verständnis für Menschen, die im Zweifel waren, die vielleicht auch etwa als Priester mit ihrer Berufung gerungen haben. Da hatte man den Eindruck, wenig Kategorien für. Und im Alter, das finde ich persönlich ganz rührend, das steht nicht im Buch drin, aber das habe ich dann nach seinem Tod erfahren, im Alter hat er dann doch noch mit manchen, die er vielleicht dann auch in solchen Situationen verletzt hatte, noch Versöhnungsgespräche geführt, weil er doch irgendwo im Hinterstübchen sich behalten hat, dass er vielleicht auch Menschen nicht immer gerecht geworden ist. Und das hat er im Alter doch bei dem einen oder anderen noch wieder gerade rücken wollen.
Denn in seinem Urteil war er immer schon sehr klar und grundsätzlich. Es gibt auch Erinnerungen des ehemaligen Kölner Erzbischofs, die bei vielen zumindest jetzt für Diskussionen nochmal sorgen werden. In der heftigen Diskussion um den Ausstieg aus der staatlichen schwangeren Konfliktberatung Ende der 90er Jahre, ja, da unterstellt er in dem Buch manchen deutschen Bischöfen ausschließlich Anpasser zu sein, weil sie Angst vor den Medien hätten. Das sind schon sehr harsche Worte, oder?
Ja, er ist in manchem Urteil in diesem Buch sehr geradeaus und so hat er aber in der Tat auch gedacht. Und für ihn war das eben, der Titel des Buches macht das ja auch deutlich, dass sich irgendwie anpassen oder Kompromisse eingehen, das war ihm fremd. Er war nie ein politisch denkender Mensch, er war immer ein prinzipiell denkender Mensch, das heißt von den Prinzipien her, von den Grundlagen her denkend und nicht sozusagen vom Kompromiss, von der Kunst des Möglichen her denkend. Das war seine große Stärke und zugleich hat das immer wieder auch in Situationen geführt, wo er dann aneckte, wo er dann mit Kompromisswegen nicht weitergehen konnte, weil sie eben auch für ihn in der Sache falsch waren. Also beim Lebensschutz kannte er keinen Kompromiss und da hat er in der Tat auch in seinem Urteil das deutlich gemacht, dass er dann auch über seine bischöflichen Mitbrüder in der Zeit gefällt hat.
Spannend zu lesen in dem Buch, nicht nur für alle, die diese Zeit noch ganz lebhaft in Erinnerung haben. Erstaunlich fand ich auch, und das habe ich so deutlich noch nicht gehört, dass Kardinal Meissner erzählt, der Kölner Erzbischof Kardinal Höffner habe ihn sich ausdrücklich als Nachfolger gewünscht. War Ihnen das bekannt?
So direkt war mir das auch nicht bekannt. Natürlich gab es und gibt es immer wieder Gerüchte, wie denn am Ende Meissner nach Köln gekommen ist. Jetzt lasse ich mal die Fragen der Bischofswahl damals außen vor und der Kapitelstatuten, sondern wer eigentlich diese Idee hatte, dass einer von hinter dem eisernen Vorhang jetzt in sozusagen einem der katholischen Sitze Westeuropas Erzbischof werden sollte. Ich glaube, das ist nicht nur eine Idee gewesen. Da steckt sicher auch die visionäre Kraft von Johannes Paul II. Dahinter, der den Zusammenbruch des Ostblocks ja kommen sah und vielleicht darin in der Tat auch ein wichtiges Zeichen gesehen hat. Johannes Paul II. Hat ja als Kardinalerzbischof von Krakau schon sehr früh Joachim Meissner, als er noch Weihbischof in Erfurt war, predigen gehört, dort kennengelernt und war sicher von dieser eben klaren und mutigen Persönlichkeit überzeugt. Also von daher kamen da vielleicht auch verschiedene Interessen zusammen. Vielleicht wird man mal irgendwelche Dokumente finden, die uns da historisch mehr Klarheit schenken. Im Moment bleibt das eben sozusagen in der Überprüfung offen. Aber wie gesagt, wir dürfen sicherlich auch dem verstorbenen Kardinal hier vertrauen, dass in dem, was er dort schreibt, auch etwas drinsteckt.
Und da schildert er ja sehr lebendig auch seine Treffen mit Johannes Paul II. Am Swimmingpool, wie sie miteinander da auf dem Liegestuhl darüber geredet haben und dann auch seine Einführung hier in Köln, da gab es ja viele Proteste. Das ist schon spannend, dass beim Lesen gleicht man das automatisch so mit seinen eigenen Erlebnissen, wenn man dabei war und das mitgekriegt hat, ab.
Ja, auf jeden Fall. Für mich als Jüngeren ist das auch natürlich nochmal ein beeindruckendes Zeugnis. Ich selbst war 1989 noch junger Student im Albertinum in Bonn, also gerade am Anfang des Weges. Und ich weiß, dass bei dem Einführungsgottesdienst am ersten Fastensonntag des Jahres 1989 auch viele andere und ich auch aus unserem Semester schon fasziniert waren von dieser auch Sprache, die er dann auf der Kanzel hatte, von dieser Präsenz und auch von dieser doch ja sehr klaren und überzeugenden Haltung, die er vertreten hat. Von daher war er für mich auch in meiner ganzen Biografie der Bischof. Kardinal Höffner habe ich eigentlich nicht wirklich kennengelernt und das prägt schon. Und wenn man jetzt vieles nochmal liest, von seinen Erinnerungen gleicht man das eben natürlich mit der eigenen Erfahrung ab. Wie habe ich ihn erlebt? Wo bin ich mal mit ihm aneinander geraten? Wie war er da zu mir? Und man muss sagen, in der Summe, er war eine authentische Persönlichkeit. Er hatte nicht sozusagen 1000 verschiedene Gesichter, sodass man sagen könnte, der ist nirgendwo er selbst. Nein, er war immer er selbst.
Das heißt, man wusste immer, wie man bei ihm dran war, denn eines war er ganz und gar nicht. Er war niemals korrupt, das kann man eindeutig so sagen. Die Autobiografie endet dann mit sehr lebendigen Schilderungen des Weltjugendtags in Köln, des Eucharistischen Kongresses, auch der Domwallfahrt. Das alles finden wir am Ende. Was wir nicht finden, ist vielleicht ein Kapitel oder ein Wort zum Rücktritt seines Freundes Papst Benedikt. Wie lässt sich das erklären?
Ja, ich glaube, da war er selbst noch nicht fertig mit. Er hat sicherlich mit diesem Schritt von Papst Benedikt gehadert, hat ihn vielleicht auch nicht wirklich verstanden. Aber es ist ja nicht das einzige Thema, das er nicht behandeln wollte. Als es dann genug war, man kann es im Buch ja hinten dann auch nachlesen, da war es ihm dann auch genug, dann wollte er nicht mehr. Vielleicht sagt er auch, die Dinge sind noch zu frisch, zu jung, da muss noch ein bisschen eigentlich Zeit vergehen. Gut, er wusste damals nicht, dass er die Zeit nicht mehr haben würde.
Da bleibt ja auch was seine Nachfolger betrifft, also Kardinal Stetsinski, was in Berlin, hier Kardinal Wölki, da erfahren wir wenig.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Er hat ja viele auch nicht erwähnt, auch Menschen hier in Köln, auf die er sehr gebaut hat, auch Weggefährten hier in Köln, die sehr eng mit ihm verbunden sind. Es ist jetzt nicht so, dass er die jetzt total irgendwie positiv auf den Sockel heben würde. Von daher würde ich da nicht zu viel reininterpretieren, ob er jetzt seinen Nachfolger mehr als einmal erwähnt oder nicht.
Trotz der hoffnungsfrohen Schilderung am Ende des Buches, ich sagte es, Eucharistischer Kongress, Weltjugendtag, klingt doch an vielen Stellen auch ein gewisser Pessimismus durch. Also er schreibt da, das liturgische Leben verwildert, heißt es da. Die Professoren an den Unis seien viel zu liberal oder bei uns gäbe es nicht mehr vieles, was nachahmenswert sei. War der Kardinal am Ende über unsere Zeiten nicht mehr so richtig froh?
Also ich glaube, er hat schon nüchtern gesehen, in welche schwierige Lage die Kirche gekommen ist, wie ja, wenig Strahlkraft sie noch hat. Für ihn war ja immer in vielen Predigten dieses Wort Glanz und Gloria so ein wichtiges, also weil er selbst den Glauben und das Leben der Kirche, den Gottesdienst als wirklich etwas Schönes, als etwas Strahlendes empfunden hat, wollte er das natürlich gerne, dass das immer so ist. Von daher ist er sicherlich mit diesen säkularisierenden Tendenzen, die wir jetzt so feststellen, auch schwer zurechtgekommen. Oder ich kann mir vorstellen, dass er da sehr auch im Glauben mit gerungen hat, warum der Herr seine Kirche jetzt sozusagen in diese sich verändernde Wirklichkeit führt und was Gott uns eigentlich da auch heute an Aufträgen gibt. Also das wäre sicher spannend gewesen, jetzt ihn noch ein paar Jahrzehnte zu erleben, wie er diese Wandlungen, diese Änderungen sieht. Ich glaube aber, dass er am Ende nie seine Glaubensfreude und Glaubensüberzeugung verloren hat. Also er hat vieles nicht verstanden oder nicht mehr verstanden, was in der Welt so vorging oder auch dann manche kirchlichen Entwicklungen. Aber das hat nicht seinen persönlichen Glauben und die Überzeugungskraft, die sein Glaube hatte, irgendwie beeinträchtigt.
Die Autobiografie von Kardinal Meissner enthält, das kann man so sagen, eine Botschaft und ist durchaus auch missionarisch gemeint. Was gibt uns der verstorbene Kardinal denn mit auf dem Weg?
Dass wer glaubt, eigentlich dadurch in sich eine Gewissheit trägt, sein Leben auf ein Fundament zu stellen, das eben nicht irgendwie wandelbar ist. Das Fundament ist Christus und sein Glaube war eigentlich ganz davon geprägt, in allem, was er tut, als Christ, als Priester, als Bischof, als Kardinal, eben Christus zu dienen, Christus präsent zu machen und in seinem Auftrag zu wirken. Und das war für ihn eben wirklich auch der Kern zu sagen, da gibt es keine Kompromisse, das ist mein Auftrag und da geht nichts drüber. Also diese Kraft und Entschiedenheit und daraus auch erwachsend ein Mut, das hat wirklich, glaube ich, ihn ausgemacht und deshalb ist der Titel, den das Buch bekommen hat, sehr, sehr trefflich gewählt. Also wer sich anpasst, der kann gleich einpacken. Das war zwar jetzt bezogen auf die Zeit in der DDR vor allen Dingen, aber ich glaube, das würde er genauso unterschreiben für Christen in unserer Situation heute. Wir haben ja darüber gesprochen, über die Kompromisse und so weiter in der schwangeren Konfliktberatung. Also da kannte er, wie gesagt, keine Kompromisse und das hat ihn ausgemacht. Und ich glaube, da kann jeder Christ, jede Christin was von lernen, dass wer glaubt, das mit Überzeugungskraft tun kann und mit der Gewissheit, dass mit Christus an der Seite man eigentlich auch keine Angst haben muss vor irgendwem.
Vielen Dank, Monsignore Markus Busbach. Der stellvertretende Kölner Generalvikar und Testamentsvollstrecker hat jetzt die Autobiografie von Kardinal Meissner herausgegeben und auch ein Vorwort dazu geschrieben. Vor 3 Jahren ist der ehemalige Kölner Erzbischof gestorben, hat aber kurz vor seinem Tod seine Erinnerungen aufzeichnen lassen, die jetzt als Buch erschienen sind. Wer sich anpasst, kann gleich einpacken. Lebenserinnerungen, so heißt das Buch. Es ist im Herder Verlag erschienen und es kostet 24 €. Vielen Dank.